ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
35 Grad hatten wir heute, habe ich irgendwo im Fernsehen gesehen, als ein Thermometer gefilmt worden ist. 35 Grad in Nîmes, es war verdammt heiß. Für uns ist es eigentlich Nebensache, weil wir hier eine Klimaanlage haben in manchen Fahrzeugen, in denen wir uns aufhalten können. Für die Fahrer aber nicht so, ne? Das war eine entsprechende Etappe heute. Wir sprechen darüber, es gibt neue Spannungen im Feld, also nicht Spannung im Sinne von Zwischlicht, sondern was die Wertung angeht. Und Fabian Wickmann ist hier, unser ARD-Experte.
Moin Moritz.
Michael Ostermann von sportschau.de.
Hallo Moritz.
Und ein letztes Mal, und warum das so ist, das klären wir in dieser Folge auch auf. In diesem Jahr bei der Tour im Tourfunk ist Holger Gerska, unser Radioreporter.
Hallo Moritz.
Hallo Holger. Ja, Michael, wir beide haben zwischendurch mal gesprochen. Es ist schon, also die letzten Jahre war eigentlich jede Etappe spannend, ausnahmslos. Und dieses Jahr häufen sich so die Etappen, die schwere Kost sind. Also das Wetter hat mich so träge gemacht, wie die Etappe war, irgendwie gefühlt.
Ja, mir ging es ja ähnlich. ich habe nochmal drüber nachgedacht. Wir haben ja schon drüber gesprochen, es sind viele Sprint-Etappen, es sind viele Sprinter-Teams, die alle, heute war auch noch die letzte und wenig Schwierigkeiten unterwegs. Der Wind hätte eine Rolle spielen können, hat er aber nicht. Ich glaube, sie haben den Sprintern das auch ein bisschen gegönnt, weil die, das war heute so mein Gedanke, weil die halt am letzten Tag in Paris nicht mehr ihre inoffizielle Weltmeisterschaft haben. Ich glaube, deswegen haben sie den Parcours so ein bisschen vielleicht auch für die Sprinter gebaut. Das ist zum Zugucken, also das ist jetzt einfach eine steile These, die ich hier in den Raum stelle, weiß ich nicht, aber ich, ja, also das ist zum Zugucken, es hat mich ein bisschen erinnert, meine erste Tour war 2004, da gab es oft solche Etappen, da waren aber wenigstens noch zwei, drei Ausreißer vorne weg, die dann, von denen man dann wusste, okay, ihr habt doch keine Chance. Das ist zäh zum Zugucken, aber ja, für die Sprinter dann wahrscheinlich am Ende auch und für die Teams. Es kommen noch richtige Brocken jetzt und warum soll man da was riskieren?
Ja, damit wir eine Gesprächsgrundlage haben für das, was gleich noch kommt, hören wir mal Holgers Zielreportage in Nîmes.
Binyam Girmay ist gestürzt in seinem grünen Trikot. Und das ist natürlich in vielerlei Hinsicht eine Nachricht, denn damit ist dessen grünes Trikot natürlich für heute nicht in Gefahr, aber die anderen könnten nah an ihn ranrücken. Und mit die anderen meine ich in erster Linie Jasper Philipsen, den Belgier, der jetzt der klare Favorit für dieses Finale ist. Und natürlich hat sich auch ein bisschen das Kräfteverhältnis verändert. Jetzt sind es die Anfahrer von Alexander Christoph, die das Feld durch den nächsten Kreisverkehr küren. Und dann geht es nur noch geradeaus in Richtung Ziel. 800 Meter sind es noch auf dieser breiten, flachen Geraden. Wo ist er denn? Der Pascal Ackermann. 2, 4, 6, 8, 10. 700 Meter vor dem Ziel. Das ist okay, aber es ist nicht optimal. 5 Plätze weiter vorn wäre besser. Da ist nämlich erstmal Philipsen an der dritten Stelle. Jetzt ist es nur noch seine Mannschaft, die hier das Sprinten vorbereitet. 2 Helfer noch vor sich. 400 Meter vor dem Ziel. Jasper Philipsen in optimaler Position. Und Phil Bauhaus ist da. Phil Bauhaus am Hinterrad von Jasper Philipsen. Mathieu van der Poel, der Weltmeister. Dann Philipsen, dann Bauhaus. Und Pascal Ackermann an der sechsten Stelle hat einen weiten Weg nach vorne. Jetzt geht das Sprinten los. Jetzt kommt der Antritt von Jasper Philipsen. Also im Hinterrad ist Phil Bauhaus. Kann Bauhaus da nochmal rauskommen? Und links auf der Straßenseite kommt Ackermann. Philipsen gewinnt. Und Phil Bauhaus könnte sogar Zweiter geworden sein in diesem Finale hinter einem überragend positionierten Jasper Philipsen. Das hat seine Mannschaft natürlich wirklich, wirklich überragend gemacht. Aber der zweite Platz von Phil Bauhaus nach vielen misslungenen Sprints ist ebenfalls ein tolles Resultat. Es ist ja das beste deutsche Etappenergebnis bei dieser Rundfahrt. Und jetzt kommt übrigens erst Tadej Pogacar ins Ziel in seinem gelben Trikot. Aber er wird durch den Sturz aufgehalten worden sein, bekommt damit dieselbe Zeit wie der heutige Tagessieger. Also Jasper Philipsen aus Belgien ist der Sieger und stark der zweite Platz von Phil Bauhaus.
Und Binyam Girmay kam dann erst ein paar Minuten später begleitet von zwei Teamkollegen ins Ziel. Darüber reden wir gleich. Erstmal würdigen wir Pascal Bauhaus.
Phil Ackermann,
die waren echt gut heute.
Das ist die Hitze.
Phil Bauhaus, starker zweiter Platz, aber letztlich chancenlos gegen Philipsen, also eigentlich der Beste vom Rest, ne, heute.
Ja, der hat sich da sehr gut positioniert, aber er hat nicht mal den Ansatz liefern können, dass er noch vorbeikommt an Philipsen. Er blieb da einfach hinten dran. Pascal Ackermann hatte das Problem, dann als Einziger auf der anderen Straßenseite, also von uns aus gesehen links, von ihm aus gesehen rechts sprinten zu müssen. Er hat einen guten Antritt noch von Platz 6 und kam gefühlt sogar fast auf gleiche Höhe mit dem Bauhaus. und den anderen da, aber dann merkte man die Endgeschwindigkeit, das, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, in dieser Frage ist dann Philipsen jetzt hier wirklich der Stärkste und hat diesen nicht umsonst den dritten Sprint hintereinander gewonnen.
Wir hören erstmal Phil Bauhaus, so heißt er. Bernd Arnold war bei ihm und hat mit ihm gesprochen.
Phil, Platz 2, die beste Leistung eines deutschen Sprinters bei dieser Tour de France. Wie geht's in den ersten Sekunden?
Es war nicht zu machen gegen Philipsen. Ich meine, ja klar, das ist jetzt vielleicht die beste Leistung, aber Pascal hat auch super Sprints gefahren. Von daher, ich denke, er war ein bisschen besser diese Tour, aber klar, zweites super Ergebnis.
Was haben Sie heute alles richtig gemacht, um überhaupt in diese Position zu kommen?
Wir haben ein bisschen mehr abgewartet, mehr im Windschatten geblieben und dann durch die Kreisverkehre macht es für mich, wenn ich alleine bin, ein bisschen leichter, die Hinterräder zu halten und weil der Wind ein bisschen von rechts kam, konnte ich dann gut an einer Bande das Hinterrad verteidigen und dann war Platz 2 das Maximum.
Sie haben wahrscheinlich den Sturz gar nicht mitbekommen oder tatsächlich doch auch?
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Gut so. Wie gehen Sie jetzt vor? Wird schon gefeiert? Auch vielleicht ein zweiter Platz mal, weil das ist ja doch auch mal eine Riesenleistung. Ich weiß, dass Sprinter das nicht so gern mögen, über einen zweiten Platz zu jubeln.
Also ich bin schon happy. Also wie gesagt, Platz 1 war nicht drin. Philipsen war deutlich stärker als ich und schneller. Von daher bin ich mehr als happy mit Platz 2.
Und schade, dass wir jetzt nicht sagen können, Fabian, mal gucken, wie es beim nächsten Mal läuft, weil im Normalfall war es das für die Sprinter, ne?
Ja, im Normalfall war es das für die Sprinter. Das ist eigentlich nur noch eine Etappe nach Barcelonette, wo man vielleicht Ausreißer sehen könnte. Pascal Ackermann hatte gesagt, die hätte er sich noch rausgesucht in seinem Interview. Also das wäre was, aber wir hören ihn ja gleich, er ist ein bisschen erkältet. Von daher war das auch ein wirklich starker Sprint von ihm, trotz dieser Erkältung, die er hat. Ist gut gefahren, war nicht ganz so gut positioniert. Aber ich glaube auch er, wenn er am Hinterrad von Philipsen gewesen wäre, auch mit der Form der letzten Tage, wäre da nicht mehr vorbeigekommen. Also Philipsen ist echt super stark.
Pascal Ackermann, auch am Mikrofon bei Bernd Arnold.
Pascal, willkommen im Stil. Was war für Sie die entscheidende Schlüsselstelle und wie haben Sie die aus Ihrer Perspektive gesehen?
Boah, ich kann es gar nicht sagen. Ich muss mir erst das Finale nochmal angucken. Ich dachte eigentlich die ganze Zeit, ich bin recht gut positioniert, aber irgendwo habe ich verpasst, einfach weiter vorzufahren und dann war es vorbei.
Wie war der Weg dorthin über diese lange Strecke bei der Hitze für Sie? Wie viel haben Sie getrunken? Wie haben Sie gelitten? Sind ja auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. In der Stimme hört man es noch ein bisschen.
Also wenn ich ehrlich bin, absolut scheiße. Es war richtig nervös, sau viele Kreisverkehre, enge Städte, Inseln, die man nicht gesehen hat. Und wir waren die ganze Zeit am Trinken, Eis im Rücken und man hört, dass ich wieder kaum Stimme habe, weil es einfach so eine trockene Luft ist. Und was soll ich sagen? Einfach kein einfacher Tag und die nächsten Tage werden nicht einfacher. Es wird jetzt immer wärmer von Tag zu Tag und ich glaube, das wird noch eine zähe Woche.
Es war die letzte Möglichkeit für einen Sprint bei dieser Tour de France. Wie geht's Ihnen damit?
Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber ich muss sagen, ich bin heute Nacht zwischendrin mal aufgewacht und habe nicht gedacht, dass ich heute noch am Start stehe, weil ich einfach so Hustenanfälle hatte. Und dann konnte ich aber noch mal einschlafen. Heute Morgen war es dann doch wieder besser. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich vielleicht ein bisschen beruhigt für die nächsten Tage, weil ich will definitiv nach Nizza kommen.
Das heißt, ankommen ist jetzt erstmal das Wichtigste?
Ja, eigentlich habe ich mir den Tag 18 ausgesucht, aber so wie ich momentan die Stimme habe, brauche ich da nicht versuchen. Da kämpfen wir ja ums Überleben die nächsten Tage. Aber es sind noch 2 Tage bis dahin und die Beine sind gut. Und schauen wir mal, wie es morgen aussieht.
Tag 18 ist dann übermorgen, ganz welliger Tag mit, glaube 5 Bergen der dritten Kategorie. Ja. Das ist
3000 sowas, Höhenmeter ja, insgesamt.
Und was für Ausreißer auch, aber ist die Frage, ob das was für ihn ist jetzt, vor allem in der jetzigen Form auch. Ne?
In der jetzigen Form nicht, davor durchaus. Er war wirklich gut, war auch immer einer der letzten Sprinter, die abgehangen wurden am Berg. Muss man jetzt gucken, ich glaube, er ist nicht todkrank. Klar, die Stimme ist weg. Das kennt man auch bei solchen Temperaturen, wenn man leicht angeschlagen ist und dann wenig trinkt oder bei 35 Grad Radrennen fährt, da geht die Stimme auch mal weg. Die kann aber auch schnell wieder da sein. Ja.
Was machen Fahrer bei so einer Etappe gegen die Hitze, gegen die Sonne? Trinken,
willst du wahrscheinlich sagen? Gegen die Sonne kann man trinken. Man kann wenig machen gegen die Sonne, außer sich einschmieren. Klar. Ansonsten hat man ja nur das Trikot und die Hose an. Da kann man nicht viel machen, aber mit Eis kühlen, das haben wir heute auch wieder ganz viel gesehen. Also die Teams, die müssen sogar teilweise anhalten und die Eiskiste hinten wieder neu auffüllen. Auch die Getränke müssen sie auffüllen. Das reicht nicht, sondern die haben ja so eine riesen 240 Liter Box hinten drin mit Getränken. Die Getränke, die sie mitnehmen können, reichen nicht fürs ganze Rennen, für die ganze Etappe. Also auch da muss immer mal wieder getauscht werden. Eben Getränke und Eis, dass sie sich immer hinten in den Nacken reinstecken. Das sind so Strumpfhosen, die sie nehmen, Nylonstrümpfe, die sie zerschneiden, Eis rein und dann zuknoten, die stecken sie sich hinten rein.
Was trinken die so? Also wie viel trinken die so an so einem Tag?
Ja, bei so einem Tag wie heute mit Sicherheit pro Stunde 4 Flaschen, kann man schon rechnen.
Also 2 Liter. Oder was passt da rein? Halber Liter? Oder?
Ein halber Liter passt da rein, ja. Also 2 Liter Minimum. Ich meine, die Hälfte davon geht einfach auch über den Kopf. Also sie nehmen mit Sicherheit das Doppelte an Flaschen an. Die Hälfte mit dem Wasser geht über den Kopf.
Der große Unglücksrabe des Tages, Biniam Girmay, ist gestürzt. Wir haben es eben in der Repo von Holger auch gehört, kurz vor dem Ziel. Wir wissen, glaube ich, gar nicht so richtig, was passiert ist. Es gibt keine Aufnahmen davon, ne?
Es ist genau ein Baum im Weg.
Lag halt auf der Straße plötzlich.
Er hat es eben erklärt. Ja. Er hat ja nach dem Podium, also wo er das grüne Trikot ja nochmal übergestreift bekommen hat, muss auch er ein Interview geben. Und da hat er gesagt, es sei sehr eng geworden in dem Kreisverkehr und ein Fahrer von EF Education wäre quasi mit seinem Lenker an seinen gestoßen, hat er nichts mehr machen können und sei eben zu Boden gegangen.
Und du hast ihn beobachtet, also ich habe ihn auf dem Podium gesehen, er hat zwar gelacht, aber hatte schon auch ein Pflaster am Knie und auch gehumpelt. Ne?
Genau, also das sah nicht so Bilder gut zu aus. Sehen. Also er ging halt hinten dann die Treppe runter, da ist er wirklich sehr unrund gelaufen. Er sagt natürlich, nee, mir geht's gut, alles gut, ich konnte ja weiterfahren, alles bestens, aber er hat schon eine dicke Bandage am Knie gehabt, also das Knie ist irgendwie, hat einen mitbekommen, zumindest mal eine Schürfwunde, und er hat gesagt, mit 2 Stichen sei er am Ellenbogen genäht worden. Also insofern.
In der Zwischenzeit mal eben.
Ja, er war ja wirklich sehr, sehr spät auf dem Podium.
Ja, also sie haben die Siegerehrung erst ausgesetzt. Also sie haben erst alle anderen Siegerehrungen gemacht, genau. Und dann haben sie die Siegerehrung von ihm nochmal nachgeschoben, als er dann doch kam. Also er ist sofort erst zum Arzt, wurde dort untersucht und genäht eben und kam dann erst später zum Podium. Genau.
Und es sind ja nur in Anführungsstrichen 2 Stiche, das geht schnell.
Ja,
gut. Nein, also ist natürlich.
Lass es uns, wenn du Lust hast. Also, ja.
Wir sind hier in einem unser Mobil, das wir hier haben, ist kein Spaß. War mal ein Blutspendemobil, glaube ich, des Deutschen Roten Kreuzes und ist inzwischen für solche. Und Fabian holt
gerade den Verbandskiste. Mein Bruder ist Arzt, ich habe das schon mal gesehen. Ich will das jetzt auch nicht, dass das falsch rüberkommt. Also, das ist natürlich.
Ist nicht falsch rübergekommen.
Ist natürlich eine Verletzung, die einfach genäht werden musste. Das heißt, irgendwie, es war ziemlich tief und auf. Aber ein erfahrener Arzt macht, glaube ich, so 2 Stiche sehr schnell. Das wollte ich damit sagen. Insofern, aber er hat Optimismus verbreitet, aber wie man das wird Fabian bestätigen können, meistens ist der Tag danach ja eigentlich das Schlimme. Und so wie er gegangen ist und dann morgen bei dieser Etappe, wo es auch noch bergauf und bergrunter und rechts und links geht,
aber er muss ja nur ankommen.
Morgen muss er ja nur ankommen.
Morgen muss er erstmal nur
ankommen. Ja, und der Zwischensprint ist ja früh morgen oder vor den großen Bergen zumindest.
In
der
Mitte der Etappe, nach 114 Kilometer ist er morgen.
Aber vor den Bergen am Ende, also da wird es noch morgen.
Bis dahin, wenn sie es nicht zusammenhalten können, Alpecin. Ja. Nicht auf der morgigen Etappe, wo jetzt zum ersten Mal 130 von denen, die bislang gar nichts gewinnen konnten, dran sind. Da wird es ein gigantisches Tempo geben und wir werden eine große Gruppe, denke ich, davon, dass ich glaube nicht. Es kann natürlich sein, dass Philipsen dabei ist in der Gruppe. Das wäre natürlich dann bitter. Für Girmay, aber da müssen sie halt aufpassen, seine Mannschaft. Ne? Das,
die 19. Da kommt es nach 21 Kilometer.
Der ganz wird am mit
Sicherheit
Anfang,
gesprintet. Und bei der 18. Da kommt erst nochmal eine Dreierkategorie.
Zwei sogar.
Also da, wenn Girmay wieder gut drauf ist, würde ich sagen, ist er auch stärker und kann das machen. Nur wenn er nicht richtig treten kann, wenn er nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, dann könnte es nochmal eng werden. Und es wäre jetzt hat er 32 Punkte Rückstand, Philipsen. Er ist aber schon mal von Platz 2 nach hinten gesetzt worden. Da hat er 0 Punkte gekriegt. Mhm. Hätte er die Punkte gekriegt, das wären 30 gewesen, dann wären jetzt so 2 Punkte Unterschied. Und das ist natürlich wirklich spannend. Ja,
deine Rechnung geht nicht ganz auf.
Ja, Girmay hatte auch schon Girmay, welche. Richtig.
Und weil Girmay dann andere Punkte, also wenn Philipsen die bekommen hätte, hätte Girmay wiederum weniger, also dann wäre Philipsen sogar vorn.
Aber Girmay wurden auch welche schon abgezogen, die müsste man wieder drauf erzählen. Okay. Alles hin und her, aber es ist trotzdem sehr eng, solange wie es seit langer Zeit, glaube ich, nicht mehr war, oder?
Also sonst war das eigentlich immer schon vor Paris klar.
Also meistens, also die letzten Jahre war das grüne Trikot eigentlich schon Mitte der zweiten Woche gefühlt entschieden. Ne?
Also Sagan hat schon irgendwie...
So. Ich meine, interessant ist jetzt, dass es tatsächlich eben in den Zwischensprints entschieden wird. Genau. Und nicht mehr bei einem großen finalen Sprint auf den Champs-Élysées oder so, sondern es sind jetzt die Zwischensprints, auf die es ankommt. Das, Philipsen hat das gerade in der Pressekonferenz gesagt, das gibt ihm jetzt nochmal eine Motivation, doch auch durchzuhalten. Natürlich wollen die alle bis Nizza kommen, aber können wir vorstellen,
alle werden wir morgen sehen.
Ja gut, aber der ein oder andere Sprinter wird sich wahrscheinlich überlegen, warum soll ich mir das antun, wenn dann am Ende eben nur ein Zeitfahren ist, nicht mal mehr ein Sprint.
Haben wir eben in einer kleinen Redaktionskonferenz schon drüber gesprochen. Wir versuchen morgen mal ein paar Sprinter ans Mikro zu kriegen und mal so ein Stimmungsbild einzuholen. Bleiben die jetzt eigentlich auf dem Rad? Also es gibt eben nicht mehr das große Finale von Paris, sondern eigentlich sind die Sprinter jetzt durch und die Frage ist, quälen sie sich noch einmal durch die Alpen oder nicht?
Also es gibt ja ein paar, die das unbedingt, wir haben ja gerade hier schon gehört, mit Pascal Ackermann ist zum ersten Mal dabei, natürlich will der es beenden. Ich glaube auch für Bowers, der es vorher ja nicht geschafft hat, ins Ziel zu kommen, einmal Tour vollenden. Ich glaube auch mal Cavendish, bei seiner denn der doch jetzt wohl letzten Tour wird in Nizza nochmal im Zeitfahren sich feiern lassen wollen. Und die beiden anderen, Girmay und Philipsen sowieso. Dazu kommt ja, dass die Motivation auszusteigen ja in der Regel dann die Olympischen Spiele sind. Aber das ist ja kein Sprinterkurs. So viele Sprinter, von denen die hier sind, wenn überhaupt, werden da gar nicht dabei sein in diesem Feld. Girmay, ja. Und genau. Mats Pedersen, der schon weg ist. So gesehen, vielleicht so ein Grunewegen und man weiß es nicht, so Sam Bennett, der das auch alles schon erlebt hat, die auch schon in Paris gewonnen haben, beide. Das könnte gut sein, aber ich glaube nicht, den ganz großen Exos wird es nicht geben.
Lass uns kurz über morgen sprechen. Morgen erst unspektakulär, dann großes Finale.
Ja, es geht Richtung Alpen. Im Rhonetal geht's los. Saint-Paul-Trois-Châteaux und Super Duvelis heißt das Ziel. Was kennt man nicht? Also ich jedenfalls nicht, war ich noch nicht. Und es geht peu à peu immer weiter hoch. Eigentlich kann man sagen, 130 von knapp 180 Kilometern sind weitgehend noch wellig, flach. Und dann drei richtige Berge. Und der letzte ist 4 Kilometer lang, nicht so super steil, aber eigentlich eine Rampe für Pogacar. Eigentlich, wenn er will. Egal, ob jetzt vorne die Ausreißer weg sind immer? Oder nicht.
Will der nicht immer?
Eigentlich will er immer. Also er heute, kam er mir, ich weiß gar nicht, ob das immer aufgesetzt ist, aber er kommt mir so vor, als wäre es echt, ist er ja gegen Nils Polit hier noch einen Sprint gefahren auf dem Zielstrich zum allgemeinen Spektakel. Also die beiden sind mit, weiß ich nicht, 30 Sekunden Rückstand ja dann hier angekommen. Es ging um Platz 36 und Nils Polit hat den Sprint gegen Tadej Pogacar gewonnen und sie hatten beide richtig viel Spaß. Und normalerweise würde ich sagen, jedes Körnchen sparen, aber das kommt ihm nicht. Er hat Spaß. Und die werden es probieren. Es ist 6% steil, das ist nicht so super steil, aber wenn man einmal antritt und Vingegaard muss hinterher, also es kann gut sein, dass wir morgen 2 Rennen im Ziel erleben, Gruppe, wenn sie vorausfährt, wovon ich mal ausgehe, und dann hinterher wird Pogacar sicherlich versuchen, vielleicht noch ein bisschen Vorsprung rauszukämpfen. Das letzte Mal sein Terrain.
Der Mann in Gelb hat auch im Interview gesagt, also er hat schon noch Respekt vor den nächsten beiden Etappen, könnte morgen auch der Wind vielleicht eine Rolle spielen eventuell, aber er geht dann davon aus, dass es in den Alpen einen Showdown geben wird, wie in den Pyrenäen. Also der macht einen sehr konzentrierten Eindruck und ist noch voll bei der Sache und offensichtlich auch mit Spaß dabei. Leider wird die Etappe morgen ohne Holger Gerska stattfinden, meine Damen und Herren. Er wird da sein, wo...
Sie wird stattfinden.
Aber ohne dich. Und Holger wird da sein, wo die meisten... der Teilnehmer dieser Tour dieses Jahr nicht mehr sein werden, nämlich in Paris. Was machst du da?
Ja, Zweitjob, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich bin für den gesamten Audiosektor, für die Olympia-Übertragung, also in allen Radiowellen verantwortlich. Das ist sehr vielschichtig und da gilt es, einiges vorzubereiten. Und dann reicht es einfach nicht, hier nach Nizza am Montag anzureisen. Wir müssen aufbauen, wir brauchen Zugänge, Akkreditierungen. Unser Sendezentrum muss eingerichtet werden und es muss auch schon Vorberichte geben, jetzt am Wochenende logischerweise. Sportler reisen an ab Donnerstag und du zum Beispiel, Moritz, wirst einen großartigen Podcast machen wollen aus dem Deutschen Haus. Auch dein Studio muss jemand einrichten vorher und
mal gucken, wo es
ist. Ja, die Technik nicht, aber ich gucke da schon mal einmal vorbei.
Darf ich dir noch ein Foto mitgeben, was du an die Wand hängst?
Eine Bar? Ja. Die Bar befüllen für dich? Nein, das kannst du auch selber sagen, das ist ja eins unserer großen Projekte, aber es gibt natürlich viele, viele andere in Sachen Olympia. Die Radrennen übertrage ich auch noch nebenbei auf Bahnstraße und auf dem Mountainbike und wir sehen, also Fabian zumindest sehe ich ja da auch. So gesehen gehe ich in den Urlaub. Und ich werde euch auf jeden Fall hören abends. Ja. Ob ich sehen kann, die Etappen, das muss man mal schauen. Morgen ja, aber ich glaube, ab Donnerstag wird es schwierig.
Ja, du wirst uns sehr fehlen, aber wo wir schon mal die Expertise hier haben, lass uns doch mal ganz kurz einen Schlenker nach Paris machen, über die Straßenrennen sprechen. Der Zeitplan ist diesmal ja ein bisschen anders. Traditionell war eigentlich immer das Straßenrennen der Männer gleich am Samstagmorgen nach der Eröffnungsfeier. Ist diesmal nicht so, ne?
Genau, es ist das Zeitfahren am ersten Tag. Frauen und Männer hintereinander weg. Mit sehr viel Auswirkung hier auch auf die Tour de France, glaube ich. Professor Dr. Remco Evenepoel, seines Zeichens nicht nur Weltmeister im Zeitfahren, sondern auch Trainingswissenschaftler, hat uns nach dem WM-Titel voriges Jahr in Stirling bei Glasgow eine lange Vorlesung gehalten, ob es von Vor- oder Nachteil ist, vor einer, da war die WM ja genauso dicht an der Tour dran, eine Grand Tour zu fahren. Mhm. Und er sagt, für Zeitfahren ist es absolut von Nachteil. Er glaubt nicht, dass irgendjemand, der hier die Tour de France gefahren ist, und da bezieht er sich ein, hat aber voriges Jahr gesagt, eine Chance hat auf eine Medaille im Einzelzeitfahren, weil es ein völlig anderer Tritt ist, eine völlig andere Vorbereitung, und die, die sich jetzt da vorbereiten können bei den Männern, die Frauen waren ja auch beim Giro d'Italia, heißt Joshua Tarling, der Europameister, der WM-Dritte, und natürlich vor allem Filippo Ganna mit zwei WM-Titeln, der auch auf der Bahn natürlich im Vierer eine Rolle spielt, haben dann sicherlich einen Vorteil gegenüber Evenepoel. Da ist die Form dann weniger entscheidend als vielmehr das. Anders ist es mit dem Straßenrennen. Da ist es sicherlich vom Vorteil, eine Tour gefahren zu sein, aber anders als bei der WM, wo das Straßenrennen ja direkt am Anfang kam, ist es diesmal erst zwei Wochen nach der Tour. Aber sie werden alle da sein. Mathieu van der Poel und Mats Pedersen wird sicherlich auch wieder erholt sein, und die belgische Mannschaft mit Van Aert und Evenepoel. Das wird ein großes Rennen. Allerdings ein total ungewöhnliches Rennen, weil es geht über knapp 280 Kilometer mit nur 90 Fahrern. Im Zuge der Geschlechtergleichheit hat man das Frauenfeld auch auf 90 angehoben. Das waren vorher nur 60, und dafür ist das Männerfeld eben geschrumpft auf 90. Die deutsche Mannschaft hat exakt zwei Startplätze mit Nils Polit und Max Schachmann. Und maximal kann man vier Starter benennen. Die Franzosen, Julien Alaphilippe habe ich ja noch vergessen, als großer Star dann da. Das wird eine sehr, sehr ungewöhnliche Veranstaltung. Und wenn man bedenkt, dass von den 90 ja auch nochmal 20, 30 gar nicht das Niveau haben, weil das natürlich auch auf die Welt verteilt wurde bei Olympia. Auch das könnte zäh werden, aber ich glaube nicht, dass da auf den letzten 100 Kilometern noch viel mehr als 20, 30 Fahrer eine Chance haben, das Rennen zu gewinnen. Aber ungewöhnlich allemal, und es wird von der Kulisse natürlich leben. Es geht ein bisschen raus aus der Stadt, aber dann gibt es einen Rundkurs zum Montmartre hoch, ist auch ein Anstieg, ein Kilometer steil. Also echtes Klassiker-Terrain, es wird keinen Massensprint oder sowas geben, nach 280 Kilometern sowieso nicht. Und wie immer bei Olympia hat man die Schönheiten des Gastgeberortes, der Gastgeberstadt in Szene gesetzt. Sie fahren an allem vorbei. Ziel ist ja am Eiffelturm. Das, was wir, ich sag mal das als letztes, wir als Radsportreporter, ich kann ja nur schwärmen von meinen Jahrzehnten, die ich Olympiarennen übertrage. 2000 hatten wir den Blick auf die Oper, 2004 fuhren sie an der Akropolis vorbei, 2008 haben wir Fabian Wegmann und Co. auf der chinesischen Mauer empfangen. Genau. Oben drauf war das Ziel. 2012 saßen wir vom Buckingham Palace, 2016 an der Copacabana. 2021 warst du, Moritz, vor Ort mit Blick auf den Fuji.
Ja, leider ohne Blick, weil das Wetter war schlecht.
Ja, aber theoretisch zumindest.
Ja, deswegen warst du da.
Jetzt sitzen wir vorm Eiffelturm, in vier Jahren in Hollywood.
Ja.
So, Mensch.
Klingt ganz du gut. Hast
einen Weg. Ja, verrückt.
Ist das schon klar mit L.A. in Hollywood? Ist
der, ich glaube, ja. Ja.
Aber also, wir können, glaube ich, sagen, nach allem, was wir so hören, ich kriege ja mit, dass du seit anderthalb Jahren gefühlt nichts anderes machst als Olympia und
doch, Radsport ein bisschen nebenbei. So, ja.
Das werden ziemlich gute Spiele, ne?
Ja, in Hoffnung, dass kein Nebengeräusch in irgendeiner Art, gab ja heute ein Messerattentat leider in Paris, dass sowas brauchen wir noch ohne Zusammenhang mit Olympia, nicht Olympia ist das Gefährliche, sondern die Menschen, die diese Bühne dann auch für andere Sachen nutzen wollen möglicherweise. Wir können einfach nur den Sicherheitskräften, die das auch bei der Tour hier glänzend machen seit Jahren, die Daumen drücken, dass das alles wirklich gut geht, dass das Wetter gut wird. Die Leute, die Begeisterung, der Eintrittskartenverkauf mit dem Rekord, 8,5 Millionen. Ich hoffe, Fabian hat auch seine Tickets inzwischen.
Na, noch nicht alle.
die Franzosen sind ja eine Sportnation, die sich jetzt nicht, es ist keine Fußballnation und keine Rugbynation, es ist eine Sportnation.
Ja.
Und ob Judo oder Fechten, ob Fußball oder Basketball und auch natürlich Radsport, zudem auch die anderen, ich habe jetzt über Straßenrennen der Männer gesprochen,
ja.
Das ist ein bisschen ungerecht, aber Liane Lippert, wollen wir einmal nennen, wird ja bei den Frauen auch auf dem Kurs eine richtig gute Chance haben, so wie sie jetzt in Form ist. Und auf der Bahn ja sowieso, ja, mit Emma Hinze und Lea Friedrich und mit Theo Reinhardt und mit Roger Kluge, mit dem ich morgen um 11 übrigens verabredet bin.
Mit Roger Kluge in Paris oder nee, auf der Bahn?
Erstmal noch Video. Erstmal noch per Video.
Ah, per Video, okay. Ja, ich glaube, das werden großartige Spiele. Ihr bekommt natürlich auf allen Kanälen der ARD die komplette Olympiadröhnung, wenn ihr wollt, im ersten Sportschau.de ganz viele Livestreams. Und Holger hatte schon erwähnt, es wird auch bei Olympia in Paris einen Podcast geben.
Hallo, ich bin Niklas Kaul und ich empfehle euch für Olympia den Sportschau Olympia Podcast.
Hi, ich bin Emma Hinze, ich bin Bahnradsportlerin und meine Wettkämpfe und mich könnt ihr im Sportschau Olympia Podcast anhören. Seid dabei.
Jetzt ist er da, jetzt fliegt er an! Olympiasieger! Florian Wellbrock, was für ein Rennen!
Ich bin Florian Wellbrock, ich freue mich auf Paris. Und wie schon bei meinem Sieg in Tokio ist der Sportschau Olympia Podcast dabei.
Das ist Gold! Das ist Gold! Das ist Gold für Malaika Mihambo! Wir gratulieren!
Es ist der Wahnsinn. Ich bin wirklich super happy.
Hallo, wir sind Kerstin Hermes
und Moritz Kasserlet. Und wir nehmen euch mit nach Paris. Jeden Tag.
Am 26. Juli beginnen in der französischen Hauptstadt die Olympischen Spiele. Endlich wieder mit vollen Stadien und Hallen.
Und endlich wieder in Europa, also in unserer Zeitzone. Das heißt, Höchstleistungen, große Erfolge und auch manche Enttäuschungen. Und zwar von morgens bis abends.
In jedem Fall aber viele Emotionen. Und die liefern wir euch nach Hause, ins Auto, in die U-Bahn, zur Arbeit, wo auch immer ihr seid. Wir haben die schönsten Geschichten aus Paris und die besten Reportagen.
Ja, jeden Morgen bekommt ihr ein frisches Update direkt aus Paris. Was ist am Abend passiert? Worüber spricht Deutschland? Und was wird heute wichtig? Kurz gesagt, wenn ihr das hört, dann seid ihr bestens informiert und vorbereitet auf den Olympiatag.
Und nachmittags gibt's dann auch noch eine längere Folge mit ausführlichen Interviews, Hintergründen und ganz vielen Blicken hinter die Kulissen der Spiele.
Und wir sind wirklich mittendrin. Den Podcast produzieren wir direkt im Deutschen Haus, wo die Stars ein- und ausgehen. Und viele von ihnen kommen zu uns vors Mikro.
Ja, für Deutschland zu spielen ist immer eine große Ehre, besonders auch in Europa jetzt wieder.
Wir fahren dahin, um Medaillen mitzukämpfen.
Mit ganz, ganz vielen neuen Olympiasiegern und Medaillisten und Olympioniken.
Ich finde es einfach sehr besonders, dass die Eröffnungsfeier auf der Seine stattfinden wird, auf Booten.
Ja, ist schon ein absoluter Traum, ja.
Deswegen darf man genau den Moment bis zum letzten Moment, wenn die Fackel ausgeht, darf man das genießen.
Ab dem 26. Juli sind wir täglich zweimal für euch am Start.
Den Sportschau Olympia Podcast hört ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Das kann Gold sein! Das kann sein, die Goldmedaille! Es ist gültig! Das ist Gold!
Also, würde mich sehr freuen, euch dann auch als Hörerinnen und Hörer da zu haben. Abonniert uns am besten jetzt schon. Sportschau Olympia Podcast auf allen gängigen Plattformen. Einfach den Abo-Button drücken, dann verpasst ihr keine Folge. Und den Tourfunk gibt's dann morgen wieder. Leider ohne Holger. Wir wünschen dir viel Spaß. Alles Gute.
Wir sehen uns in Paris am Montag.
Genau.
Gute
und,
Reise.
Michael wir sehen uns später. Und Fabian bleiben aber dabei. Und ich natürlich auch. Also, schönen Abend euch. Grüße nach Deutschland. Bis morgen.
Bis morgen.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
Tourfunk. Der Radsport-Podcast der Sportschau.